Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Herzlich willkommen zur Nummer 30 der Jubiläumsepisode. Heute natürlich unterjubeln und applaudieren der Kundschaft und natürlich live im Internet, denn wir hatten ja gerade Rennwochenende. Wer da gerade so völlig geklatscht hat, das war der Tobi in Berlin. Hallo Tobi.
Hallo Phil.
Und in Hamburg, da sitzt darum der Timo.
Moin.
Moin, da hat sich aber schnell eingelebt, der alte Ex-Ingolstädter, ne? Gleich hier einen auf Moin. Ja, sehr schön. Ah, ist das schön. Guck mal, extra zum Anlass der 30. Episode vom E-Pod hat nämlich die Formel E beschlossen, hier extra so ein Head-to-Head zu machen, ja? Denn wir hätten ja jetzt nicht auf den Paris-E-Prix live machen können, wenn die nicht einfach Woche nach Woche irgendwie zum allerersten Mal jetzt die Rennen gestaltet hätten. Das war nämlich extra nur, damit das ausgeht am Ende. Wissen die meisten gar nicht.
Das war nur für uns.
Das war nur für uns.
Das ist ja klar.
Ja, das war eigentlich gar nicht so die Idee. Und viele sagen, ja, ihr macht das wöchentlich, damit es immer irgendwie passt. Aber die 30, diese Jubiläums-Live-Paris-EP-Episode Nummer 30, die ist genauso entstanden. Da hat der Alejandro gesagt, was kann ich für euch tun? Habe ich gesagt, macht doch die Rennen gleich hintereinander. Dann haben wir hier ein schönes Happening zur Nummer 30.
Und dann hat auch geklappt. Noch live.
Ja, und dann auch noch live. Ja, guck.
Ach, ein Traum.
Arschgeil. Wunderbar. So, apropos Paris-EP-Episode. Da können wir gleich mal drüber reden, oder? Haben wir irgendwie vorher noch was
zu sagen? Das wäre eine Idee.
Willst du noch mal anders, was anderes loswerden vielleicht? Ansonsten können wir
sollten wir heute mal über Formel E reden.
Dann machen wir das doch mal. Und zwar nur über Formel E relevante Themen, würde ich vorschlagen.
Nur?
Ja. Nur. Sprechen wir doch erstmal über Fahrer. Fahrer, die nicht gefahren sind. Ne? Erstmal, Kollege Duval ist nicht gefahren und Kollege Engel ist nicht gefahren.
Mhm.
So, wer weiß, wer gefahren ist stattdessen? Wer ist für Duval gefahren? 3, 2, 1.
Mike Conway!
Das hat aber schon fast zu lange gedauert jetzt. Ja, Mike Conway.
Quatsch.
Ist dann in den FF Dragon Racing Wagen gestiegen für den Loic. Dragon. Loic. Und für Marco Engel ist, wie wir ja erwähnt haben, der Franzose mit dem ultrafranzösischen Namen Tom Dillmann eingestiegen in den Venturi.
Oder wie Jacques Schulz sagen würde, Tom Dillmann.
Tom Dillmann, genau, aus Frankreich.
Ja, out of France.
Genau, from France, Texas, Ohio.
Mario Angel.
Ja, genau. Ja, aber ich muss sagen, der Jacques hat sich dieses Wochenende schon besser geschlagen als letztes Wochenende, oder?
Ich muss es mir nochmal anschauen.
Ich habe es mir gut nicht gesehen.
Naja, also gut, wenn ihr es nicht gesehen habt. Also ich habe es wie so oft zweimal gesehen. Einmal schön live Eurosport-Player mit ohne Kommentar, was immer ein bisschen anstrengend ist. Und dann nochmal die D-Max-Variante, die ich mir aufgenommen hatte. Und da war natürlich der Jacques wieder am Start und diese, hier die Kai Ebel von der Formel E-Frau, ich weiß nicht, wie die heißt.
Birgit irgendwas.
Nötel, Nüssel oder sowas?
Ja, weiß man nicht. Jetzt ist man
Nüssing.
Nüssel. Ja, genau.
Ja, ist das die? Ist doch egal. Die jedenfalls war auch da. Und während man im Chat sagt, man fand das sogar schlechter als beim Monaco E-Prix, habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, es war ein bisschen weniger Unfug dabei. Ich glaube, der kommt dann jetzt langsam da rein. Aber ich vermisse trotzdem den Olli.
Der Olli. Den Olli, den holen wir uns einfach als Ersatz in den Podcast. Oder irgendwann sind wir erfolgreicher als die D-Max-Übertragung.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dauert nicht mal lange. Nach Berlin geht das steil. Vielleicht verteilen wir Flyer oder sowas. Gute Idee. Dann hören uns alle.
Gute Idee.
Das wäre ja mal crazy.
Lass mal beginnen zu planen.
Ja, wie planen? Wir machen das einfach an dem Tag vorher.
Okay.
Ja, der Chat sagt, es fehlt ein Co-Kommentator bei D-Max. Das wäre natürlich nicht so ganz dumm. Das stellt man auch bei anderen Sendeformaten fest. Wenn jetzt im einen die Ideen ausgehen, dann hat meistens der andere eine. Also ganz blöd wäre
das. Ja, im Worldfield waren die sogar zu dritt, ne?
Echt?
Ich glaube, die waren sogar zu dritt. Bob Warscher, der macht ja dann immer so ein bisschen so die Anmut und solche Geschichten. Dann war Jack Nichols dabei. Und Brundle.
Ah, ja, okay.
Ja, genau.
Genau der. Und cool. Mike Conway, der ja dieses Wochenende gefahren ist, der war am Wochenende vorher da. Der hat Monaco mitkommentiert.
Mhm. Ja, der hat ja schon mal.
Ja, ja, mal Monaco auch 2016 schon.
Genau. Mhm. Aber hat sich gut geschlagen.
2016 ist er ja selber gefahren.
Hat einen guten Eindruck gemacht. Hat am Ende zwar jetzt nicht so richtig geklappt mit einem guten Ergebnis, war ja dann 14. nur, aber insgesamt war das eigentlich eine starke Leistung. Lange Zeit in den Top 10 unterwegs gewesen so und auch im Qualifying ganz gut.
Was?
Aber noch besser.
Hab ich zugehört.
Conway. der jetzt für Dragon gefahren ist.
Aber noch besser?
Noch besser, Tom Dillmann. Oder Tom Dillman, wie man so sagt. Tom
Dillman. Wie spricht man den denn dann aus als Franzose,
Dillmann? Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich so wie bei dem Fußballer Griezmann. Griezmann. Der ist ja eigentlich auch Griezmann, aber naja,
ist halt wir wissen es halt nicht besser. Wir nennen ihn Tom D.
Also Tom
D. Ja,
der
hat sich jetzt nicht super schlecht geschlagen. Also
direkt mal 4 Punkte geholt beim Debüt.
Genau. Ja, da kann man
in
schon
einem Venturi schon nicht schlecht.
Das ist aber mehr als
Marco lauter Kuba, widrige Umstände. Ja. Lauter widrige Umstände und dann trotzdem geglänzt. Das ist doch schön. Aber wollen wir mal nicht zu sehr ins Detail gehen. Wie war denn das? Fangen wir doch mal kurz bei den Trainings einfach an. Ich habe so reingeschaut, erstes Training, guckst du, 3 Minuten rote Flagge. Bird in der Wand.
Das ja, in der Wand nicht.
An der Wand. An der Mauer. Doch.
Neben der Wand. Der ist einfach ausgerollt quasi.
Ja, der stand halt dann da.
Kompletter Shutdown von allem.
Das ist schon, also irgendwie bei Rennautos heutzutage sind so Softwareprobleme so irgendwie tatsächlich Problem Nummer 1, habe ich das Gefühl, ne?
Ja. Wie beim guten Daniel Abt am Ende. Aber da kommen wir später noch zu.
Ja, das ist doch das Highlight. Du kannst ja jetzt nicht das super Highlight vorwegnehmen hier. 3 Kurven vor Schluss und dann kommst du ja beim Training schon an. Das geht ja gar nicht.
Ja, aber Training war ehrlich gesagt nicht so viel los, ne?
Nee, im Training war nicht so viel los, das stimmt schon. Aber dann, nachdem wieder grün war und das Fahrzeug geräumt war, dann war schon irgendwie, stand doch der nächste Virgin auf der Strecke erstmal wieder rum. Ne? Das scheint ja ein Problem gewesen zu sein, dass die beide hatten.
Ja,
aber gut.
Ich glaube, bei Bird mussten sie sogar die Batterie wechseln. Also bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, Bird hat eine neue Batterie bekommen.
Echt? Davon habe ich nicht
mitgekriegt. Also wieder keine Garantie, aber ich habe einen Tweet gelesen davon, dass da wohl das so aussah, als würde man da an der Batterie arbeiten. Meine Güte, ich war nicht an der Strecke, aber...
Du warst nicht an der Strecke?
Ausnahmsweise nicht, nee. Hm. Also als Werbebande war ich dieses Mal nicht dabei, weil da war alles voll mit Katar.
Ja, Katar und...
guck mal kurz, Julius Katar, Bär. Habt ihr dieses Interview gesehen mit Agag und diesem Katar Airways-Typen?
Nein.
Dem hier?
CEO. Ja, genau.
Dieser Typ, hier. Der dann erzählt hat, wie fortschrittlich doch diese Airlines sein können und wie nachhaltig.
Und der hat echt dann irgendwie 2 Minuten PR-Floskeln rausgeballert, bis dann einfach mal mitten im Wort die Formel E das Interview ausgeblendet hat. Das war richtig geil.
Und dann haben die einfach weiter kommentiert. Das war fast das Beste daran. Nicht, dass einfach so in der Regie irgendwie auf den Knopf gegangen ist, sondern dass es wirklich, war halt geplant. Und die dachten, Alter, halt die Fresse, wir machen jetzt Programm.
Ja, der hat
ja, manchmal muss man durchgreifen. Lassen. Manchmal muss man durchgreifen. Naja gut, dann würde ich sagen, machen wir schon mal hinter die Trainings einen Haken, oder? Das war jetzt wenig ereignisreich.
Ja, vielleicht noch ein Satz. Es ist wirklich super erstaunlich gewesen, dass sie jetzt in Paris, obwohl das ja ein sehr schwieriger Kurs ist, extrem technisch und einer der anspruchsvollsten vom Fahrerischen, keinen einzigen Unfall bis zum Rennen. Also keinen wirklichen Unfall. Es gab zwar mal ein paar Verbremser und Lopez ist ja dann so ganz leicht mit der Nase dann in die Tech Pro, aber so einen richtigen Unfall gab es bis zum Rennen gar nicht. Und das war, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt in 2,5 Jahren jetzt.
Ja,
also, mal an. Chapeau, die Herren haben sich benommen.
Ja, da haben sie eben das Limit von unten ausgelotet, statt von oben herab. Erstmal zu Konstanz. Schnell und dann da langsamer, wo es nicht reicht. Ne?
Und Konstanz kann sich ja auch auszahlen. Aber das kommt später noch.
Ja, kommt das später.
Hashtag Mahindra.
Ja, das stimmt, das ist natürlich fein. Apropos Mahindra, der erste Mahindra lief ja schon auf in der ersten Qualifying-Gruppe, ne? Wo man ja immer nicht so gerne ist.
Nee, war erstaunlich. Wieder, wie bei den letzten Rennen auch, Strecke deutlich langsamer, also wieder überhaupt kein Grip da, sodass die Runden dann, ich glaube, so 7/8 Zehntel oder sowas langsamer waren. Mhm. Oder bei Buemi waren es letztlich 6 Zehntel. Wie er selbst gesagt hat im Interview, einfach kein Grip mehr da und das kam dann wieder so ein bisschen über die anderen Gruppen hinweg. Also es kristallisiert sich irgendwie die Saison wirklich heraus, dass es ein großer Vorteil ist, in Gruppe 4 zu starten. Wenn die Strecke halt wirklich mehr Gummi drauf hat und na gut, es hängt natürlich auch ein bisschen von den Temperaturen ab. Wir haben ja in der ersten Gruppe haben die ja super lange gewartet gestern, bis die überhaupt mal auf die Strecke gegangen sind. Hm. Sie haben ja immer ihre 6 Minuten, wo quasi die Zeit läuft. In der Zeit müssen sie halt oder zumindest vor Ablauf der Zeit müssen sie ihre schnelle Runde starten. Und da haben ganz viele gewartet, weil die Sonne dann rauskam, dass die Strecke ein bisschen wärmer wird. Hat am Ende für die meisten halt auch nicht geklappt.
Ja. Naja, so richtig schnell geht das natürlich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich habe ja eigentlich mit einem Auge immer so Richtung Wetterbericht geschielt und habe gedacht, ja, vielleicht gibt es doch mal irgendwie noch ein Schauerchen oder so. Das wäre doch interessant. Aber war irgendwie nicht, ne?
Das soll nicht sein.
Es sah vor dem Rennen sah es echt vielversprechend aus. Und ich dachte schon, oh, Quali, die Wolken ziehen auf. Geil, wir haben ein Regenrennen.
Alles durcheinander gewürfelt.
Und dann lese ich, während sich das Grid so aufstellt auf Twitter, oh, es tröpfelt in Kurve 10, weil einer da halt saß, oh, erste, it spits with rain a little bit. Und dann war es das aber halt auch. Und dann kam irgendwann nochmal die Nachricht, ja, irgendwie slippery surface in Turn 11A oder sowas, also bisschen rutschig, was auch immer das gewesen sein mag, es war auf keinen Fall ein Schauer. Schade, weil Formel E wartet nach wie vor ja einfach immer noch aufs erste Regenrennen. So, London hat es ein bisschen geregnet in Saison, glaube ich, 1 im Quali, Saison 2 glaube ich auch im Quali.
Ja, im Quali, ja. Ja, aber im Rennen aber selbst, gut, es gab mal ein paar Tropfen jetzt letztes Jahr beim Finale, aber nicht wirklich. So richtig nass war es da nirgends.
Nee. Naja, gut, ich meine nicht, dass man es bräuchte. So, in den ersten 10 Runden habe ich gedacht, ein Regenschauer würde dem Rennen gut tun, aber das ist ja dann besser geworden. Aber ich greife schon wieder vor. Wollen wir nicht. Was ist da los? Ah ja. Max Snyder.
Snyder,
oder? Ja, ist schon nach 7. Gute Nacht. Ab ins Bett.
Gute Nacht.
Jetzt hier.
Ciao.
Ja. Alles nur so mittelspannend gewesen im Qualifying. Also es gab jetzt auch nicht so die großen Ausreißer und irgendwie super krassen Ereignisse bis zur Super Bowl jedenfalls.
Ne? Bis auf den einen Mexikaner, der da weitergekommen ist, ne? Also das schließt ja schon an die Super Bowl an. Also das war schon stark. Ich dachte, ich habe mir das Ergebnis dann angeschaut, weil ich das Quali nicht sehen konnte. Bin aus allen Wolken gefallen. Also bitte?
Ja.
Esteban Gutierrez.
Der Eguti, ich habe es gesehen und trotzdem nicht so ganz geglaubt.
Der ist nicht gedacht, Superbowl gekommen.
Ich verwechsel den oder so.
Der macht kontinuierlich Fortschritte. Das ist echt cool.
Ja.
Schön zu sehen.
Ja.
Dass er jetzt im Endeffekt dann gut in der Superbowl hat das halt wieder hingeworfen, weil er ein bisschen über die Limits war und hat dann die eine Kurve nicht gekriegt. Aber war jetzt ja nicht viel langsamer, wenige Zehntel als Wern im gleichen Auto. Und der ist ja nun mal einer der Besten und einer der Schnellsten auf einer Runde. Mhm. Also geht voran, ist toll.
Ja, schon
nicht schlecht.
Eine Frage hätte ich noch, die ich mir selber nicht so beantworten konnte. Der Heidfeld stand irgendwie super lange in der Box rum und ist so ultra spät raus. Wissen wir, warum der so lange hat auf sich warten lassen?
Ich denke, der hat einfach gewartet, dass die erstmal die vor ihm noch ein bisschen Gummi auf die Strecke legen. Und Mahindra hatte das ja in Monaco auch so gemacht, dass die erst ganz am Ende, also die haben quasi eine Runde mehr Aufwärmen gemacht und sind dann erst schnell gefahren. Also einfach eine andere Taktik, damit er dann auch freie Fahrt hat.
Okay, ich dachte, er hat irgendein Problem und ich raff's nur nicht, aber dann ist ja in Ordnung.
Nö, ich glaube, das war bewusst.
Ja, na gut. Und,
aber mal wieder stark, Heidi. Platz 6 dann, Startplatz 6.
Genau, also knapp an der Super Bowl vorbei, aber das war ja dann hinten raus auch nicht mehr so schlimm. Und der Tom D. dann irgendwie, wo P15, glaube ich, gelandet dann, ne? Gleich noch vor einem erfahrenen Kollegen Abt gelandet, das fand ich jetzt auch keinen schlechten Einstand, aber das haben wir ja vorhin schon mal kurz angeschnitten.
Und, ja, und auch Mike Conway vor seinem Teamkollegen D'Ambrosio, der jetzt wirklich schon drei Jahre lang mit dem Auto Erfahrungen hat. Ne?
Mhm. Also Conway dann 10. in der Startaufstellung. Echt stark.
Ja.
Gut, der hat ja auch schon viele Rennen auf dem Buckel in der letzten Saison mit Venturi, aber naja, trotzdem jetzt so aus dem Stegreif mal wieder gleich Vollgas, nicht schlecht.
Da muss man sich dann schon wohlfühlen im Fahrzeug. Ja, und dann war ja auch schon
Super Bowl.
Buemi, Wern, Tervi, Lopez und der Eguti, gell?
Eguti.
Eguti. Da waren jetzt auch nicht so super viele spannende Dinge. Also der Eguti hat ja irgendwie da den Bremspunkt verpasst und musste dann in den Notausgang hinein bremsen und damit war dann die Runde natürlich für die Seine. Und spannend wurde es ja eigentlich erst dann in Buemis Runde, der mit, 6.000stel Vorsprung dann irgendwie die Pole geholt hat. Das war schon sehr knappe Geschichte.
Ja, aber auch toll, dass Lopez so weit vorne ist, ne? Also der hat die letzten drei Rennen so ein bisschen geschwächelt, immer Pech gehabt. Und jetzt läuft einmal alles nach Plan und dann ist er fast auf der Pole, aber dann sind es halt diese 6 Renault-Zehntel, 1.000stel Sekunden. Nächstes Mal.
Ja, aber man muss jetzt zu Lopez, muss man echt mal Lob aussprechen.
Lopez.
Nach dem für den ganzen Tag eigentlich. Also der war wirklich in allen Sessions richtig gut konstant unterwegs. Immer ganz vorn dabei. Ich glaube, in den ersten beiden Trainings jeweils 2. Qualifying 3. und dann im Rennen halt 2. Also war echt mega starker Job gestern. hat er nach Monaco so ein bisschen rumgeklagt, dass er, dass es halt so unheimlich schwierig ist, dass wirklich alles auf den Punkt passt und so viele Faktoren irgendwie schief gehen können. Und ja, jetzt hat er mal ein bisschen weniger Risiko, glaube ich, genommen, als zum Beispiel in Buenos Aires, wo er es dann hingeworfen hat beim Heimspiel im Qualifying. Und ja, hat sich ausgezahlt. Also, der, dass der Virgin die Pace hat und auch, dass Lopez und Bird die Pace haben, das wissen wir ja. Aber jetzt konnte er es halt endlich wirklich mal in Zählbares ummünzen.
Ich mag noch mal ganz kurz zurückkommen zu Mahindra, weil im Chat stand gerade, Heidi fehlten 14.000stel Sekunden auf P5. Und nicht nur das, sondern Heidfeld war auch genau die gleichen 6.000stel Sekunden wie an der Spitze schneller als Rosenqvist. Also zwischen den Mahindras waren im Quali nur 6.000stel Sekunden und dann halt auch, wie gesagt, an der Spitze. Ja, Buemi dann auf Pol, ne? Lopez Zweiter. Und dann kam Olli Törvi, oder? Nee.
Genau.
Wern Zweiter, Lopez und dann Törvi. Wern habe ich vergessen.
Törvi Vierter. Also Törvi wieder super stark. Die Next EV sind halt echt Biest im Qualifying dieses Jahr. Die waren jetzt, glaube ich, in jedem Rennen in der Super Pole mit mindestens einem Fahrer. Und war natürlich jetzt ärgerlich für ihn, dass er seine Strafe gekriegt hat. Da wurden ja vor dem Rennen Teile, es hieß einfach nur Komponente am Antriebsstrang. Was es genau war, wissen wir nicht, ausgetauscht. Wodurch er dann eine 10... Ja, Motor hat Jack Nichols gesagt, aber die offizielle Aussage war einfach nur eine Komponente des Antriebsstrangs. Also keine Ahnung.
Im Moment steht E-Motor.
Ah gut, okay, dann wissen wir es jetzt. Ja, und dann musste er ja 10 Plätze zurück, also Startplatz 14 nur. Konnte dann im Rennen jetzt auch nicht, na gut, er hat immer ein paar Plätze gut gemacht, aber konnte natürlich jetzt nicht ums Podium kämpfen oder so, was sonst möglich gewesen wäre von dem Startplatz. Im Rennen war er dann 12.
Ja. Tja, und dann...
Ja, Piquet war eigentlich auch ganz gut unterwegs. Er hat es zwar im Qualifying nicht so richtig zusammengebracht, aber dann im Rennen auf Platz 7 vorgefahren, obwohl er einmal so ein bisschen fast das Auto verloren hätte und dann ein paar Plätze eingebüßt hat, aber insgesamt eigentlich ein guter Tag und wieder mal 6 Punkte. Läuft bei denen.
Das ist ja schon im Rennen, der Kollege, ne? Eine kleine D-Max-Anekdote habe ich noch vor dem Rennen. Da hat nämlich... Wie heißt nochmal die Boxengassendame? Birgit jedenfalls.
Keine Ahnung.
Ich gucke das schnell nach. Ja, ich sag mal, Birgit ist oft Daniel abgetroffen vor dem Rennen und hat so mit ihm gequatscht. Birgit, genau. Und hat mit ihm so gequatscht und wie das denn jetzt ist. Und er steht da relativ nicht so weit vorne, wie er vielleicht gerne stehen würde und so weiter und so weiter. Und was sie sich denn jetzt ausgedacht haben, wie sie das wieder gut machen können im Rennen. Und da hat der Abt, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach gesagt, ja, wir haben einfach noch einen zusätzlichen Motor eingebaut, jetzt haben wir viel mehr Leistung als die anderen und die überholen wir jetzt alle am Start. Und er hat also wirklich auch so, ohne nachzudenken. Und das ist schon lustig, der Typ.
Wie hat sie reagiert?
Er hat das dann gleich relativiert und hat gesagt, ja nee, Spaß beiseite und naja, wir werden halt sehen, was wir rausholen können und so weiter. Er hat das dann gleich wieder runtergespielt, aber ich fand es schon sehr schlagfertig, das war schon schön.
D'Ambrosio heute Nussing auch.
Heißt die Dame. Birgit Nussing heißt die Dame. Lady Checker Tobi.
Ladies Tobi.
For the ladies? Okay, schön. Ja, schön. Dann, weiß nicht, was ihr da habt. Ihr was gehört? Ich habe nichts gehört. Na gut. So, dann.
War es kuschelig in letzter Woche.
Die Startaufstellung hast du ja kurz schon mal irgendwie ein bisschen angerissen jetzt, ne? Nachdem der Törvi ja nach hinten musste, hatten wir dann vorne Buemi, Wern, Lopez, den Eguti, Heidi und Rosenqvist, den Freins,
Heidi und Rosi,
Evans,
Robbie,
Conway, die ganzen süßen Jungs. Und dann ging's los. Und was ist als erstes passiert? Wern versucht außen zu überholen. Das wird Mensch, ja schon
die Geschichte
auch,
kenn ich doch.
Das wird schon jetzt auch so ein Special Move, habe ich das Gefühl, oder?
Special Move, ja. Special Move.
Aber er ist einfach verdammt schnell. Er muss da irgendwie vorbeikommen.
Der ist viel besser weggekommen als Buemi. Mhm. Also ich weiß auch nicht wie. Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe währenddessen ein bisschen mitgeschrieben, dachte, Frühstart? Steht auf meinen Notizen noch drauf, aber war keiner. Aber der ist so gut weggekommen, das hat mich echt überrascht. Und dann hat Buemi halt die Tür innen zugemacht und dachte sich, der Jeff, mach ja mal außen.
Genau, ja. Dann hat er sich aber kurz daran erinnert, wie das letztes Mal ausgegangen ist und hat dann zurückgezogen, als er gesehen hat, der kommt nicht ganz vorbei. Naja, gut.
Dabei hat er extra vorher noch gesagt, er will sich nicht verändern. Er würde es wieder so machen.
Er hat es ja nicht ganz so gemacht. ja, ich gehe da nicht weiter.
Ah, gut.
Ist auch völlig okay.
Er war jetzt auch nicht so richtig daneben.
Nee, genau. Er war schon zu weit hinten. Also Monaco, da kann man natürlich auch nachhaltig drüber diskutieren, ob das jetzt vorbei war oder nicht vorbei war und ob dann jetzt da die Strecke zumacht oder ob das irrelevant ist. Oder ich meine, da hat es ja auch noch einiges an Nachwehen gegeben. Und naja, seine Hand ist in Ordnung und er kann weiterhin versuchen, außen zu überholen. Aber immerhin hat er gelernt, wenn es nicht klappt, dann versuche ich es halt das nächste Mal wieder. Was geklappt hat, war, dass Heidi gleich den Egutti aufgeschnupft hat. Ne? Der ist dann gleich vorbei auf Platz 4. Ich glaube, auch Abt hatte eine sehr gute erste Runde und ist dann irgendwie 3, 4 Plätze nach vorne gespült worden. Wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche und meine Notizen nicht ganz daneben sind, dann war das so.
Ja, Heidfeld ist echt ein guter Starter. Also jetzt nicht erst seit gestern, sondern irgendwie auch in den letzten beiden Jahren schon immer. Der schafft das irgendwie immer so, sich aus dem Gröbsten rauszuhalten und irgendwo auf einer anderen Linie außenrum oder so dann an den Leuten vorbeizufahren.
Ja, das meinte ich auch letztes Mal.
Ja, wenn er nicht wieder irgendeine Strafe kriegt.
Wofür er dann meistens irgendwie nichts kann. Ne? Ist ja eher dann so Teamfault. Das meinte ich auch letztes Mal bei der Diskussion um Monaco und Verne und Piquet. So ein bisschen vorausschauend und so ein bisschen Erfahrung und Weitsicht tut keinem Fahrer weh. Ja? Viele lernen halt erst mit Schmerzen, so an der linken Hand zum Beispiel, dass es nicht immer alles sauber ausgeht und dann wissen sie beim nächsten Mal, oh, das hat letztes Mal wehgetan, das mache ich jetzt nicht. Und der Heidi, der hat halt ungefähr 4,2 Millionen Rennen auf dem Buckel. Der hat einiges gesehen und viel erlebt und deswegen kann er dann natürlich profitieren gegen den ein oder anderen Jungspund, der da im Feld unterwegs ist. Das merkt man dann schon, dass er einfach abgeklärter unterwegs ist.
Na, guter Hinweis von Tobi im Chat. Erste Kurve hinten hat es gerappelt, ja. Da ist eine Elf rumgeflogen. Das heißt, also ein Teil von Di Grassis Auto von hinten. Gab es einen kleinen Auffahrunfall, aber war jetzt nicht viel Schlimmes passiert, außer dass er eben dadurch nochmal ein bisschen zurückgefallen ist.
Ja, Turvey ist ihm da hinten drauf gefahren. Aber nichts Schlimmes. So.
Naja, das Schlimmste daran war, dass er 3 Plätze verloren hat, der Turvey.
Di Grassi? Oder Turvey auch?
Also ich habe mir notiert,
Runde hat richtig verloren.
Ja, genau. Und ich habe mir notiert, Runde 3, Turvey hat 3 Plätze verloren. Die hat er wahrscheinlich vorher schon verloren. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich weiß es nicht genau.
Di Grassi hat den Start jedenfalls ordentlich verloren.
Ja.
Und währenddessen an der Spitze ist Buemi aber so schnell weggefahren.
Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist schon in der zweiten Runde sehr aufgefallen, dass Buemi einfach, keine Ahnung, was mit den anderen los war oder was mit dem los war, als hätte er irgendwie Fanboost schon gezündet. Also er war richtig weg. Schon nach zu 1-2 Runden. Das war schon beachtlich schnell.
Ja, so ein bisschen auf Vettel gemacht. Am Start gewonnen und dann erstmal so richtig 120% geben. Aus dem DRS-Fenster. Das gibt es natürlich jetzt nun bei uns nicht, aber erstmal so ein bisschen eine kleine Sicherheitslücke, damit so ein Jeff nicht wieder außen rum versucht zu überholen. Sehr gut. Ja. Dann ging das ja hin und her mit den schnellsten Runden immer bei den beiden. Ja. Also Verne schon auch auf dem Niveau, ein bisschen langsamer in der Rennpace als Buemi, aber konnte auch gut dagegen halten. Aber man hatte irgendwie das ganze Rennen durch eigentlich immer das Gefühl, dass Buemi schon so das Heft in der Hand hat und schneller könnte, wenn er wollte.
Naja, also der kann echt kontrollieren.
Wobei er auch gesagt hat, das hat vielleicht von außen alles sehr überlegen und einfach ausgesehen, aber war wohl doch durchaus auch ein Kampf, das Rennen.
Ja, das sagt er immer.
Aber ist halt, keine Ahnung, auch mit einem Schluck Marketing wahrscheinlich, weiß nicht.
Ja, muss er sagen. Ich meine, wie kommt es an, wenn er sagen würde, das war so einfach, die Konkurrenz hier, die kann nichts.
Ja, genau. Dann das würde ein bisschen erinnern an alte Schumacher-Zeiten, der so weit vorne weggefahren ist, dass er manchmal Fehler gemacht hat, weil er sich gelangweilt hat beim Fahren, weil er langsam fahren sollte und dann irgendwie so Ausreißer hatte. Und naja, ich weiß nicht. Also ganz auf dem Niveau ist er, ist Buemi natürlich nicht, aber ist auf jeden Fall einer der überlegeneren Kollegen. Ja, aber
gar nicht mehr so weit weg. Der hat irgendwie auch seine Fehler großteils abgestellt. Er hatte zwar jetzt in Mexiko nochmal einen, den, wo er sich dann so gedreht hat, da die schöne Pirouette mit Lopez. Aber ansonsten hat er die Saison echt noch ganz, ganz wenige Fehler gemacht.
Ja, und also dann auch noch, warum er so weit wegziehen konnte, ist, weil dann irgendwann Lopez kam und Verne unter Druck gesetzt hat, wa?
Wa?
Wa? ja, also dann war Verne irgendwann auch von hinten.
Ja, das stimmt. Und das war auch tatsächlich schon sehr früh so, ne? 3, 4, 5 Runden ins Rennen, da hat man dann den Lopez schon fast anklopfen sehen bei Verne.
Das war schon, das auch hat mich gewundert. Ja, hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte, dass der Techita mit Verne deutlich schneller ist und dass die beiden sich da vorne so ein bisschen absetzen können. Aber Lopez, wie gesagt, Chapeau.
Ja, dann war halt irgendwie 6, 7 Runden nicht viel los, ne? irgendwie ist, habe ich mir als nächstes notiert, so Runde 13 rum, da kam es dann irgendwie so, dass der Eguti nicht mehr so super schnell unterwegs war und der Freins immer näher kam. Oder Freins war super schnell unterwegs und kam trotzdem näher. Weiß jetzt nicht genau, wie es kam. Jedenfalls hing er dann dem Eguti ordentlich im Heck schon eine ganze Weile.
Und ich will immer Eguti sagen.
Eguti!
Ja.
Eguti. Eguti, genau. Und dann ja,
beides so ein bisschen. Eguti langsam, Freins super gut.
Auch in Ordnung, ja. Von mir
ja,
aus.
Ja, Gutierrez, komisches Rennen irgendwie. Der war, hatte ja nun verloren, ne? Ja, der konnte einfach nicht die Pace gehen im Rennen. Qualifying gut dabei, aber dann im Rennen hat es irgendwie gefehlt. Ich weiß nicht, ob es an der Abstimmung dann lag, der Autos, oder die ja dann nochmal eine andere ist als im Qualifying, oder ob einfach irgendwie mit der Technik irgendwas nicht stimmte, aber es war ja in beiden Autos so, dass er Position verloren hat. Und zwar gegen Teams wie Andretti eben. Freins hat ihn ja dann irgendwann überholt. Ist eigentlich erstaunlich mit Renault-Motor.
Ja, und vielleicht ist es halt auch einfach immer noch die Erfahrung, ne? Also im Qualifying hat er gezeigt, dass er flat out die Pace mitgehen kann und gut mitfährt, wie man es in der Formel 1 halt macht. Und im Rennen, wenn es da ans Rekuperieren geht und Lift and Coast, macht man in der Formel 1 natürlich auch, aber nicht so extensiv wie in der Formel E. Und deshalb, da wird es, weiß ich nicht, nächste Saison, selbe Stelle, selbe Welle, da sieht es besser aus.
Ja, bestimmt.
Vielleicht liegt es daran. Ja, und dann ging es so richtig weiter, erst in Runde 14. Ne? Das hat sich so eingependelt und dann
Ich hatte auch Angst zwischenzeitlich, dass es langweilig wird.
Ja, das habe ich auch gedacht. Nach den ersten 10 Runden habe ich auch gedacht, hier geht ja gar nichts. Und wie so an so einer Perlenkette irgendwie, alle so schön hintereinander, alle sehr dicht beieinander, jetzt mal vom Buemi abgesehen. Aber dann hat er tatsächlich dann Piquet die Mauer geküsst und irgendwie 3 Plätze verloren dadurch. Und was auch auffällig war, war so diese etwas sparsam wirkende Fahrerei von Kollegen Di Grassi, der sich ja irgendwie 1, 2, 3, 4% Strom zusammengespart hat.
Ja, und von den Mahindras, ne? Die machen das ja auch regelmäßig. Also Mahindra ist immer Kandidat für Overcut. Mahindra fährt ganz oft einfach eine Runde länger.
Ja.
Und Di Grassi hat dieses Mal auch probiert.
Naja, dass das nicht so ganz geklappt hat, wissen wir zwar, aber da gehen wir jetzt noch nicht so ganz drauf ein, würde ich sagen. Sonst verderben wir uns die ganzen Pointen. Apropos Pointe, Runde 16, da versucht doch die Gasti zu überholen, den Da Costa. Auch so eine Außenaktion, ne? Irgendwie so außenrum.
Ja, vielleicht hat auch nicht da müssen wir kurz die Vorgeschichte noch erklären. Der hing ja hinter Dillmann fest, oder Tom D., wie wir zu sagen pflegen, und hat sich da echt die Zähne dran ausgebissen, immer wieder im Heck drin gehangen und dann hat er versucht anzugreifen, musste so ein bisschen recht weit außen die Kurve nehmen, also auf einer äußeren Linie, und das hat dann Felix Da Costa, der alte Fuchs, gerochen und ist dann in rein gestochen. Benutzt,
weiß man nicht.
Vielleicht. Und ist dann vorbeigegangen und hat sich die Gassi natürlich noch mehr geärgert.
Er hat sich sogar sehr geärgert, dass er sich bei der Box beschwert hat. I can't overtake! Als würden die da was machen können. Aber gut. Ja. Weiß nicht, hast du wahrscheinlich im Non-Audio-Feed. Den Boxenfunk hört man da ja immer. Ne? Müsstest du es wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Ne? Musste lachen. Weiß nicht, was er damit bezwecken wollte. Jedenfalls hat er dann in die Box gefunkt. I can't overtake! Und war sauer. Und hat wahrscheinlich aber trotzdem nichts geändert.
Nee. Er hat sich nur ein bisschen den Frust angestaut, hat dann über 1, 2 Runden versucht, aggressiv wirklich an Felix Da Costa wieder vorbeizukommen und hat es dann, auf der langen Geraden ist er dann wirklich gut daneben gekommen oder auch vorbeigekommen. Ich weiß nicht, ob es die ganze Autolänge war, ich glaube, vielleicht haben so ein paar Zentimeter gefehlt. Dann ist er ja rechts rübergezogen, um halt Da Costa auszubremsen, aber nun, der war halt doch ein Stückchen weiter noch vorne und dann ist die Kurve so eng gefahren, dass da einfach überhaupt kein Platz mehr irgendwie auszuweichen für Felix Da Costa. Also für mich war das, es gab ja dann am Ende Untersuchungen auch von der Rennleitung zu dem Unfall, am Ende keine Konsequenzen gezogen, also keine Strafen für einen von beiden. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich sehe die Schuld eher bei Di Grassi als bei Da Costa.
Ja, vor allem, weil Di Grassi nicht komplett vorbei war. Also wer möchte, der kann jetzt mal hier gleich im Stream auf die Seite gehen und in die Kurzmeldung gucken. Da ist ein Artikel, der heißt Paris, Felix Da Costa Unfall bleibt ohne Folgen. Und da ist unten ein Video dabei. Das ist ganz hübsch, das kann man sich angucken. Und da sieht man halt einfach, dass Di Grassi bei weitem noch nicht am Da Costa vorbei ist. Also Nein, das ist wirklich die, das sind 50 Zentimeter, die da vielleicht gefehlt haben.
Ja, also man sieht es ja zuerst aus Degrassis Sicht. Und da kann ich natürlich jetzt mit der Kamera auf der Airbox irgendwie nicht erkennen, ob jetzt jemand daneben ist. Wenn du dann aber die Totale siehst und beide Autos siehst, dann wird schon klar, warte, ich halte das hier mal kurz an, ich habe es ja auch gerade nochmal aufgerufen, dann sieht man schon...
Ja, er ist nicht vorbei, ich habe es jetzt nochmal gesehen, der war mit dem Vorderrad, war Felix da Costa auf Höhe vom Hinterrad von Degrassi.
Also genau.
Da hat nicht nur ein paar Zentimeter gefehlt, sondern schon ein halber Meter.
Genau, also ja. Vorbei ist was anderes. Das hat schon auch die Kasse jetzt dann selber zu verantworten. Also ich weiß nicht, ob er es vielleicht tatsächlich nicht gesehen hat. Und der
Toter Winkel steht im Chat.
Jetzt noch hier der, ja, toter Winkel, möglich.
Ja,
hier ist gerade noch der Schwenk auf die Box, auf die Abmechaniker. Ich weiß nicht, ob er das gesehen hat, da hat der eine noch nur gesagt, ist das ein Ernst? Oder nicht sein Ernst oder sowas.
Ich guck das weiter. Und klar, aus Degrassis Perspektive, wenn man jetzt so von der Airbox runterkommt, da hat man dann schon das Gefühl, der sieht ihn nicht. Und da Costa lässt natürlich auch relativ lange stehen, ne? Aber er ist innen und Degrassi ist nicht vorbei.
Ja, aber
das ist halt wie Monaco.
Ja.
Genau. Und ja, ist völlig in Ordnung. Also ich finde auch, der Degrassi hätte da zurückziehen müssen, so wie Wern letzte Woche in Monaco.
Ja, nur ja, dass Degrassi mal wieder mächtig Glück gehabt hat.
Ja.
Also während Felix da Costa komplett zerlegt hat und das Rennen vorbei war für ihn, ist Degrassi ja dann mit einem kurzen Spin wieder weitergefahren und hätte dann tatsächlich, wäre er jetzt diese Durchfahrtsstrafe nicht erhalten, die dann später ausgesprochen wurde, weil er die Mindestzeit beim Boxenstopp nicht eingehalten hat, wäre da richtig viel möglich wieder gewesen. Der kam ja nach dem Boxenstopp irgendwie in den Top 10 schon raus, ich glaube 9. oder so. Und hat dann richtig Gas gegeben mit Femboost, Prost überholt, dann den guten Egutti überholt und war richtig, richtig schnell unterwegs. Also da wäre vielleicht sogar wieder noch ein Podium drin gewesen.
Genau, apropos, was alles hätte sein können. Das hat ein Hinweis von Tobi W. aus dem Chat, was ich jetzt auch gerne noch sagen würde. Da Costa hätte auch nachgeben können. Ja, ich meine, ja, ob ich jetzt innen bin, ob ich außen bin.
Ja.
Er hätte auch einfach bremsen können. Wahrscheinlich... Oder womöglich hätte er das Glück gehabt, dass Degrassi zu schnell gewesen wäre für die Kurve, sie nicht gut erwischt hätte und er am Kurvenausgang nochmal hätte aufschließen oder sogar überholen können oder irgendwas, ja. Er hätte auf jeden Fall mehr Chancen gehabt, dieses Rennen weiterzufahren und einen guten Platz sich zu sichern und ein paar Punkte zu ernten, als in dieser Situation, so wie er sie gehandelt hat, nämlich einfach stehend drauf auf dem Gas zu bleiben und dann quasi diesen Crash mit zu verursachen. Ich sage jetzt nicht, es ist seine Schuld, er war innen und Degrassi war nicht vorbei, aber der Heidi zum Beispiel, der hätte einfach gebremst, schwöre ich dir. Der ist einfach erfahren und klug genug zu sagen, weißt du was, bevor der mir in die Karre fährt, bremse ich und dann schauen wir mal weiter, ob ich den nicht nochmal wegschnupfen kann. Das ist nämlich genau das Ding, was, finde ich, vielen Fahrern in der Formel E, weil da auch durchaus noch so ein paar Jungspunde und Heißsporne unterwegs sind, die müssen an der einen Ecke oder der anderen vielleicht schon noch ein bisschen was lernen. Aber für mich als Zuschauer ist das natürlich völlig in Ordnung, wenn es dann mal knallt. Habe ich auch kein Problem. man kann sich das gut angucken, ist nichts Schlimmes passiert, alles cool, sollen sie doch machen. Also unterhaltsam ist es schon.
Durchaus.
Ja, und da Costa war dann raus, ne? Also der hatte wirklich ein grauenvolles Wochenende. Er hat auch danach gesagt, sieht man in der Pressemitteilung immer, wie sich die Fahrer so fühlen, also wenn sie halt wirklich nicht so Pressequotes reinmachen. Und er meinte, die letzten Monate bei ihm laufen wirklich richtig, richtig bescheiden. Also es kommt nicht zusammen, sagt er, und es läuft nichts nach Plan und er freut sich richtig, dass jetzt 3 Wochen Pause sind vor Berlin und dass er dann mal ein bisschen runterkommen kann und sich ein bisschen sammeln kann. Ja, quasi ein Formtief, was er da beschreibt. Ja, dunkles Wochenende für ihn.
Eigentlich. Ja, ich habe selten so eine emotionale Aussage in Pressemitteilungen gesehen. Normal sind die ja immer so sehr politisch glatt gebügelt, aber da war wirklich mal so ein bisschen, er ist ja auch ein sehr emotionaler Typ, also so, er lässt auch Emotionen mal rauskommen und das war glaube ich wirklich, wenn er das wirklich gesagt hat, oftmals werden diese Quotes ja leider Gottes auch einfach kalt geschrieben und den Fahrern in den Mund gelegt, aber das klang wirklich nach ihm.
Tja, naja, und dann gab es eine Focus Yellow danach, ne?
Ja, und dann vielleicht noch, was ich noch ganz interessant fand, die Aussage zum Unfall von den beiden, beziehungsweise Felix da Costa hat sich jetzt so nicht so richtig dazu geäußert, aber Degrassi hat ja ganz klar gesagt, aus meiner Sicht ist der Unfall klar seine Schuld, Und ja, ist da so ein bisschen wieder in die Offensive gegangen. Ich finde, ich weiß nicht, muss nicht sein sowas. Die Grassi macht sich halt mit solchen Aktionen im Fahrerlager halt wenig Freunde. Also er hat ja schon ein paar Leute gegen sich, wie beispielsweise Piquet oder
Buemi.
Ich weiß nicht, ob er sich da Buemis seit dem London-Finale. Ich weiß nicht, ob er sich da so Freunde macht. Gerade so beliebte Typen wie Felix da Costa. Überflüssig.
Ja, tja.
Naja, und dann gehört zum Rennsport dazu.
Dann kamen die Boxenstops, ne? Full Course Yellow, alle dachten sich, machen wir mal den Di Grassi. Und haben sie mit 10, 15 alle an die Box gegangen, ne?
Ja, zwei sind draußen geblieben. Conway, der hat ja dann das Rennen angeführt. Und ich glaube, Bert ist noch weitergefahren. Der war ja ganz weit hinten. Der muss ja quasi nicht rein. Aber ansonsten, ja, alle, die den Move gemacht, wäre, glaube ich, auch fatal gewesen, es nicht zu machen. Das hat man ja in Conway gesehen, der dann letztlich halt deutlich weiter hinten rausgekommen ist.
Ja.
Dann sind wir schon in der zweiten Rennhälfte.
Runde 26, Restart gelaufen. Da zündete Di Grassi erstmal den Fanboost, richtig? Habe ich das richtig gesehen? Und überholt, ich glaube, Prost. P9 auf P8.
Ja, immerhin. Auf seinem Weg nach vorne, das hatten wir ja schon. Und dann kam halt die Ansage, eben Durchfahrtsstrafe wegen Mindestzeit beim Boxenstopp nicht eingehalten. Über 7 Sekunden, wie wir ja gerade im Chat nochmal schön nachlesen konnten. Gleiches gilt für Alan Carroll.
Ganz genau.
Und bei dem war es ärgerlich. Jaguar.
0,058 Sekunden unter der Boxenstoppzeit gewesen.
Mhm.
Ja, das ist richtig.
Das ist lustig, wird in derselben Sekunde bestätigt vom anderen Tobi im Chat. In der Sekunde, in der du es gesagt hast.
Wow. Aber ich war Erster.
Du warst Erster.
Ja!
Aber vielleicht war der andere Tobi Erster, denn der hört das erst, nachdem er das geschrieben hat.
Ist auch egal. Ich muss mein Bier von letzter Woche noch zurückkriegen, irgendwie.
Das wird schon.
Ein guter Hinweis von Chris. Erste Überholmanöver mit Fanboost seit Mexiko. Ist das so? Also mir fällt auch kein anderes ein.
Ich kann mich nicht erinnern. Mag sein. Das werde ich meinen Helferlein mal zustecken und die werden das gucken.
Deine Helferlein?
Absolut nicht. Meine kleinen Helferlein, nein, absolut nicht. Gut möglich, ich kann mich an kein anderes erinnern.
Nee, ich auch nicht. Naja.
Na, dann kam halt die Durchfahrtsstrafe.
Und dann war das Ding wieder gegessen quasi. Dann war er, glaube ich, wieder ganz hinten, irgendwie 16. oder irgendwas in der Richtung. Tja.
Und dann hat es nicht mehr gelohnt. Und dann dachte er sich, ja, machen wir vielleicht die schnellste Runde. Hat ja schon mal nicht so gut geklappt mit der schnellsten Runde. Vielleicht ja dieses Mal.
Ja, hoffen kann man ja mal.
Ja, und dann ist er ja quasi wieder gegen Bird. Also Bird hat ja auch, dann ist nur auf schnellste Runde gegangen noch, weil da wieder gar nichts zusammen lief vorher. Und Bird hat sie dann letztlich auch geholt. Das zweite Mal in Folge jetzt übrigens schon. Und Di Grassi mit Biegen und Brechen versucht irgendwie diese schnellste Runde noch zu kriegen und hat dabei halt sich sowas von verschätzt beim Bremsen mit stehenden, rauchenden Reifen, aber sowas von in die Tech Pro Barrier gekracht. Da fehlen mir die Worte.
Ja.
Zu
viel gewollt. Und
vor allem die Ironie darin, dass er damit halt dann Buemi halt zum sicheren Sieger gemacht hat. Weil dadurch kam ja dann das Safety Car kurz vor Schluss. Ich glaube, wie viele Runden waren es? 3, 4 Runden vor Schluss. Und na gut, dann ist natürlich nichts mehr passiert. Zumindest nicht bei Buemi.
Aber da war doch, waren da nicht vorher auch noch andere Sachen passiert? Da ist doch noch der Wern in der Mauer, hat er doch sein Rennen dann beendet.
Oh ja. Ganz ärgerliche Sache.
Ja, und vor allem auch nach meinem Empfinden völlig selbstverschuldet. Das war einfach zu schnell gewesen.
Dachten wir auch am Anfang, aber nein.
Ja, dann denkst du jetzt was anderes.
Ja, also jetzt, wo ich seine Aussagen dazu gehört habe und vom Team, die Lenkung ist gebrochen. Man sieht das auch in der, er lenkt ein, aber die Reifen bewegen, die Räder bewegen sich nicht mit. Und dann ist er einfach geradeaus da reingefahren. Hat mich so ein bisschen mit einem Schauer über den Rücken an Senna erinnert. 94 da an den Unfall von ihm. Jetzt war es natürlich zum Glück nicht so schlimm und nicht so schnell. Aber sowas ist natürlich super gefährlich.
Ja, das stimmt schon. Also geradeaus in die Wand ist natürlich schon richtig uncool.
Lenkung ist einfach gebrochen. Ich glaube, die Lenkstange, ne?
Hat sich in der Runde vorher gebrochen. Schon beschwert. Und so hat das Team gesagt, ja, können wir nichts machen, fahr einfach weiter, probieren wir, weil haben wir ja keine andere Möglichkeit. Auto war schon gewechselt, reparieren dauert viel zu lang. Also einfach weiterfahren. Und naja, hat halt eine Runde gedauert, bis dann in Kurve, oh Gott, 8, 9, 10, glaube 11, 12, 13. Naja, dann die, also er hat noch eingelenkt, aber dann wurden die Räder auf einmal gerade. Wer gerade live dabei ist, kann mal in den Chat gucken. Da wurde gerade ein Link zu einem Instagram-Video geschickt, wie man das schön von, sieht.
Von Wärm. Ja, noch längter.
Ach. Ja.
Jetzt gucken wir also alle Videos.
Ja, weil es geht. Zack.
Ja, da hat es gekracht.
War auch nicht so schnell.
Ja, aber super ärgerlich natürlich für ihn. Also mindestens Platz 2 wäre drin gewesen und durch Safety Car dann später und so. Er hätte durchaus nochmal die Chance gehabt, auch Buemi anzugreifen. Oder auch wenn nicht, wären halt 18 Punkte auch wichtig gewesen für die Meisterschaft. Gerade weil die Grassi ja leer ausgegangen ist. Das ist einfach bitter. Einfach richtig Pech für ihn.
Hm. Ja, weniger Pech hatten dann Lopez und Heidfeld, die dann Platz 2 und 3 gehabt haben.
Hm.
Ja. Übel, ne? Dann gab es wieder Safety Car, dann kam das in Runde 38, glaube ich, wieder rein und dann hat auch der Kollege Ab den Fanboost gezündet und den Egoti aufgeschnupft und ist von 8 auf 7 gesprungen und hat in dem Moment, in diesem Rennen bis dahin, 9 Plätze gut gemacht.
Na, immerhin.
Da kann der Timo wieder den Hut ziehen.
Chapeau.
Jawohl.
Aber kommt nicht in meine Statistik rein mit 9 Plätzen. Nee? Die gehen erst bei 10 los.
Die gehen erst bei 10 los, das ist ja ärgerlich.
Ja, weil es schon so viele Aufholjagden gab, dass es 10 ist zwar viel, aber in dieser Statistik gibt es einige, die drüber sind schon.
Mhm.
Deswegen fange ich da erst an, die mit 10 aufzunehmen. Aber ich muss gestehen, ich habe für dieses Rennen die Statistik noch nicht auswerten können. Deswegen spare ich mir heute mal so die Taktik, die Statistik-Tipps.
Naja gut, da haben wir was fürs nächste Wochenende.
Der Chris spricht ein interessantes Thema an, was wir vielleicht kurz einschieben könnten. Die Renndauer.
Eine Stunde.
Gibt es diese Regel, dass ein Rennen nur eine Stunde dauern darf?
Ich weiß es nicht. Ich gucke es gerade nach.
Ich weiß es auch nicht. Da müssen
ich glaube, es ist einfach nur ungefähr eine Stunde. Also Formel 1 gibt es ja auch die Regel, ich glaube, in der Formel 1 darf man nicht mehr als 300 fahren, ne?
Das war gerade sehr abgehackt, ich glaube, man hat es nicht genau, also in der Formel 1 sind es ja 2 Stunden. Also da wird quasi nach 2 Stunden noch eine Runde, die letzte Runde dann eben fertig gefahren und dann ist Ende im Gelände.
Mhm.
Ja, keine Statistik, sorry, tut mir ganz schrecklich leid, aber ich kann, so die Statistik ist ja sehr umfangreich, so ein paar Sachen kann ich natürlich gleich mal im Kopf oder kann ich direkt mal rausschießen. Streckenrekord hatten wir ja auch in den Berichten und sowas drin, hat die Grassi eben ganz knapp von Conway abgeluchst. Und was haben wir denn hier noch so für Sachen, die ich im Kopf machen kann?
Kannst du überlegen, ich hab was. Und zwar steht hier sportliches Reglement 37.2. Die Distanz aller Rennen vom Startsignal bis zur karierten Flagge sollten mindestens 60 Kilometer und eine Maximalzeit von 60 Minuten sein, plus eine zusätzliche Runde mit mindestens einem Fahrzeugwechsel. So, die Führenden sind gefahren. Buemi hat das Rennen nach 59 Minuten und 41 Sekunden beendet.
Mhm.
Wenn es eine Runde länger gewesen wäre, naja, eine Stunde und dann auch eine Runde hintendran, wäre das Rennen abgebrochen worden. Also bis wirklich alles ausgereizt. 40 Runden waren es, eine mehr und dann wäre das Rennen nach Zeit abgebrochen worden.
Mehr ging nicht, ja. Und beispielsweise Piquet ist dann der Erste auf Platz 7, der über eine Stunde gebraucht hat, Stunde und 13 Sekunden. Da ist ja dann quasi diese große Lücke hinter Freins. Da müssen wir gleich nochmal kurz was zu sagen. Aber erstmal vielleicht noch das Thema abschließend. Also gut, wir haben jetzt diese Erkenntnis auch, dass es eine Stunde maximal dauern darf. Und zur Statistik, ich glaube, ich streue lieber einfach so ein bisschen Statistik noch ein, wenn es passt.
Bisschen gefährliches Halbwissen streuen, ist immer gut.
Das ist immer super. Ja, ich meine, so richtig super viel ist ja jetzt dann auch erstmal nicht mehr passiert, ne? Bis Richtung Ende des Rennens, als dann De Grassi sein Auto in der Mauer geparkt hat.
Ganz genau. Und das haben wir ja eigentlich auch schon gehabt, ne?
Haben wir also eigentlich auch schon gehabt. Da ist dann
viel zu viel riskiert und dann ging es halt einfach geradeaus. Das war vielleicht auch ein bisschen Frust. Das war das Wort, was mir gefehlt hat.
Ja, da kam es dann auf nichts mehr an. Da konnte er auch dann einfach mal ein Stück zu viel geben, ne? Ja, und dann wurde das Rennen unter Safety Car zu Ende gefahren. Also jetzt nicht mehr so super spannend. Bis zu dem Zeitpunkt 3 Kurven vor Schluss wo Daniel Abts Batteriemanagementsystem nicht mehr wollte und das Ding stehen geblieben ist.
Och, der
und da, da wäre jetzt dann beim Fußball von Rudelbildung gesprochen worden und der Abt war dann ganz langsam und rollte langsam aus und die Jungs hinter ihm hatten Angst, an ihm vorbeizufahren, weil unter Safety Car kriegt man ja böse Strafen, wenn man dann an einem anderen vorbeifährt. Und dann war ihnen lange nicht klar, was sie jetzt machen sollen, bis sie dann, als er tatsächlich stehen geblieben ist, dran vorbeigeprescht sind und dann ihr Rennen noch in die Zielflagge, ihre Autos in die hinter die Zielflagge gerettet haben. Und ja, Daniel Abt, was soll man sagen? Also fürs Abt-Team ist mal so alles irgendwie den Bach runtergegangen, was irgendwie ging.
Ja, viel mehr geht nicht.
So ein gutes Rennen gefahren, ne? Ja. So ein fantastisches Rennen hat er gefahren.
Ja, ist irgendwie die letzten Rennen immer so gewesen. Ne? Der ist im Rennen richtig stark und hat es aber dann irgendwie entweder im Qualifying nicht ganz zusammengebracht oder disqualifiziert, beziehungsweise Rundenzeiten gestrichen worden. Und dann jetzt hier kurz vor Schluss dann wieder der Ausfall der Systeme. Und echt bitter gerade für ihn.
Von 16 auf 10 war der, glaube ich, vorgefahren. Und war schon noch weiter vorne. Der war auch nochmal Achter oder sowas.
Ja, aber des einen Leid ist des anderen Freud. Und für mich ist das so die Geschichte oder die Pointe des Rennens. Robin Freiens hat wirklich ein Wahnsinnsrennen geliefert. Davor auch im Qualifying und dann auch im Rennen selbst ist er vorgefahren. Bis auf Platz 6 war er dann, ne? Genau, 6 an der Stelle. Hinter Prost, also Prost ist noch irgendwie vorbeigekommen. Freiens hatte ja eine 5 Sekunden Zeitstrafe. Dadurch, dass die in der zweiten Rennhälfte ausgesprochen wurde, weil er unter Full Course Yellow gespeedet ist, also zu schnell war.
Mhm. Genauso wie Dillmann und Gutierrez übrigens.
Dillmann nicht.
Beziehungsweise.
Weil ja. Dillmann war ein Anzeigefehler.
Genau, der wurde angezeigt.
Das war ganz witzig.
Ich fand es auch von der Formatierung komisch, weil Dillmann hinter dem Bindestrich stand.
Genau,
da habe ich auch zweimal hingeguckt und habe gesagt, das ist komisch. Und dann haben sie es ein paar Runden später nochmal eingeblendet ohne Dillmann.
Genau, also da war genau die Einblendung deshalb, ja, 5 Sekunden Zeitstrafe und weil diese 5 dann da drin stand, hat die Software automatisch Startnummer 5 Tom Dillmann dazu geschrieben.
Mhm. Ach,
also das Kürzel DIL oder so. Deswegen stand er da erst mit drin und letztlich dann für die beiden nur die Zeitstrafe. Aber um zurückzukommen zu Freiens, ich habe schon im Ticker dann geschrieben, ja, das ist natürlich jetzt richtig scheiße für den. Da ist ein so gutes Rennen gefahren und durch diese Safety-Car-Phase sind die jetzt ja alle genau hinter ihm. Und wenn er da jetzt 5 Sekunden noch am Ende draufkriegt, dann ist er ja ganz weit weg von allem. Und sein großes Glück war, dass Daniel Abt hinter ihm war und die, ja, seine Systeme ausgefallen sind, sein Battery Management System. Und er da alle aufgehalten hat und diese riesige Lücke dann zwischen Freiens und Abt entstanden ist und dem Rest des Feldes, sodass die 5 Sekunden Zeitstrafe quasi keine Bedeutung mehr hatte. Und ja, dadurch hat er seinen 6. Platz behalten, hat auch danach gesagt, dass er wirklich wahnsinniges Glück hatte heute. Der Glücksvogel des, Glücksvogel gibt's nicht, ne? Der Glückspilz. Aus Paris. So könnten wir die Folge doch nennen. Glückspilz von Paris.
Okay, ich notiere das mal.
Naja, vielleicht nicht.
Glückspilze. Naja. Glückspilze in Paris, finde ich besser.
Ja, und Abt richtig frustriert, ne? Also, da gibt es dann ein Bild von einem Fan, der da an der Strecke stand und den dann fotografiert hat, wie er sich auf die Mauer hockt und weiß ich nicht, die Hände zum Gebet faltet oder was auch immer er da macht, frustriert zum Boden schaut. Der tat mir richtig, richtig leid, ne?
Ja, ich habe auch ein kleines, ich habe in den Notizen noch an der Stelle Rennen zum Vergessen für Abt-Team und ein kleines Kack-Emoji in Gedenken an sein schlechtes Rennen. Das schlecht gelaufene Rennen. Ja. Hier schreibt der Tobi, apropos Notizen, man kann meinen Notizen nicht vertrauen. Wieso nicht? Verstehe ich nicht.
Weil da steht Dillmann. Da steht Ausrufezeichen Freiens P5 Gutierrez P8 Dillmann.
Ja,
Zeitstrafe.
Genau, und dahinter steht eine Zeile drunter, Dillmann bekommt doch keine Zeitstrafe, Bindestrich, Anzeigefehler.
Ja, lesen muss man auch können.
Genau, und vor allem auch weiterlesen, ne? Das machen ja viele. Viele fangen alles an, machen dann nicht zu Ende. Ja, jetzt siehst du, wohin das führt. Aber du bist erst 12, du musst das noch lernen.
Okay.
Hier also,
wenn
kurz
ich das chronologisch mache, dann mache ich es auch chronologisch.
Zu Prost und Freiens zurück. Also während der Safety-Car-Phase war Freiens ja vor Prost, also auf Platz 5. Hat dann quasi bei der Zieldurchfahrt automatisch das System schon die 5 Sekunden draufgerechnet, sodass Prost dann vor ihm angezeigt wurde?
Warte, kannst du das nochmal sagen? Habe ich nicht verstanden.
Ja, war kompliziert, das stimmt. Ich habe selbst kaum verstanden. Also eigentlich war Freins vor Prost. Und es sollte eigentlich auch so ins Ziel gefahren sein. Aber direkt quasi in dem im Live-Timing wurde Prost aber davor angezeigt. Deswegen wundert es mich, dass das System offenbar gleich die Zeitstrafe draufgerechnet hat.
Ja, aber ist wohl so, oder?
Ja, es sieht ganz so aus.
Sieht ganz so aus.
Das hatte mich nur sehr verwirrt.
Schau, der Chat bestätigt das. So war das.
So war ja, das. Ja, hier guck mal. Freins Fünfter. Ich sehe gerade, ich nehme alles zurück. Der Screenshot von vom Live-Timing besagt auch noch Freins Fünfter. Bei Zieldurchfahrt.
Und dann, na, guck, dann war er erst Täuschung am Ende. Mit Zeitkomponente. Interessant.
Ja. Also echt komplex alles da. Also Freins hat einen Platz durch seine Strafe verloren. Damit ist das jetzt auch geklärt.
Dann ist ja gut, dass wir damit durch sind. So, dann wird gewonnen Buemi.
Buemi, aber commanding. Wie kein Zweiter.
Ja, das stimmt schon. Der hat das Ganze dann irgendwie kontrolliert und es ist auch wenig zu sehen gewesen von ihm unterwegs. Ne? Irgendwie, wenn er da mal ins Bild kam, dann ist Jacques Schulz gleich steil gegangen und so, jetzt sind wir ja auch mal den Führenden, bla bla bla. Das ist vielleicht ein, zweimal passiert. Über diese, ich glaube, 49 Runden hinweg hat man nicht viel von ihm gesehen. Ne? Und dann
fand ich auch erstaunlich, ja.
José María López auf 2. Jose! Ja. Beachtliche Leistung. Und der Heidi, zweite Rennen in Folge auf der 3 gelandet.
Ist auch der hat sich schlecht, gefreut, ne? Wie ein Schnitzel.
Ja, aber auch richtig. Ist auch wahr. Ist doch super. Also ich finde das toll.
Und ist auch echt stark. Also stärkstes Teamergebnis überhaupt für Mahindra bisher. Vorher war jetzt das stärkste, genau, in Monaco. War bis dahin der Rekord. Und jetzt hier ganze 27 Punkte geholt in Paris mit den Plätzen 3 und 4. Also ganz stark. Vor allem, was ich auch beachtlich finde, die haben halt wirklich... Die sind wirklich ein Team, die beiden Fahrer. Die haben in den Quotes dann auch gesagt nach dem Rennen, die haben wirklich gegenseitig Rücksicht genommen, dass sie bloß in ihre Energiestrategiespielchen nicht gegenseitig eingreifen und sich da nicht attackieren und so weiter. Und haben das Ding einfach mal sauber nach Hause geschaukelt.
Ja, das ist schon eine feine Sache. Und nicht zuletzt deswegen stehen sie ja halt in der Gesamtwertung auch hintereinander. Heidi auf 4, Rosenqvist auf 5. Das ist schon auch nice.
Das ist nice und auch in der Teamwertung sind sie ja nach wie vor Dritter und haben jetzt mittlerweile, lass mich mal kurz rechnen, 24 Punkte Vorsprung auf Virgin schon, obwohl Virgin eigentlich so von der Pace her ein bisschen schneller ist.
Ja, das Eichhörnchen ernährt sich halt mühsam, ne?
Aber ermüht sich langsam.
Ermüht sich langsam, genau. Wie auch immer, jedenfalls machen sie das gut, wollte ich sagen. Wer was nicht so gut macht, habe ich gerade im Chat gelesen und da stimme ich zu, ist nämlich D-Max mit der Übertragung. Die haben nämlich die Siegerehrung am Schluss halt einfach weggelassen. Ja, Zeit ist um, abschalten, tschüss. Das ist schon dann.
Das musst du nochmal erklären. Ging es danach denn weiter?
Ging es wohl noch weiter?
Nach dem Rennen, also Siegerehrung nicht dabei, aber wurde nach der Siegerehrung nach der Siegerehrung weiter übertragen? Oder war da einfach Sense?
Da war dann Ende.
Echt? Ja, D-Max hatte ja Anschlussprogramme. Ja,
wenn der Sendeslot zu Ende ist, dann ist er halt zu Ende, ne? Das ist halt Fernsehen. Yeah. Das habe ich, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich kann mich natürlich nicht dran erinnern, welches Jahr und welches Rennen das war. Ich glaube, es war Sandford, DTM, vor vielen Jahren. Ultra krasses Rennen, fieser Unfall, Abbrüche und solche Geschichten. Und ich wollte unbedingt sehen, wie das weitergeht. Das hat lange gestoppt zwischendurch, die mussten viel aufräumen und so weiter und so weiter. Und dann ging das Rennen wieder los. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, jetzt ist hier Schluss, wir müssen jetzt zurückgeben nach weiß ich nicht wo, scheiß ARD macht. Und dann kam, Entschuldigung, eine beschissene Doku über Katzen. Und zwar eine Wiederholung von weiß ich nicht mehr wann. Also ohne Scheiß. Solche Sachen machen die im Fernsehen. Dieses lineare Fernsehen, es wird wirklich Zeit, dass es ausstirbt. Sie haben es hier zuerst gehört.
Die andere Option wäre noch Rudern gewesen. Die machen erst Rudern, dann DTM und dann wieder Rudern im Sommer.
Ja, oder wie der Eurosport-Player. Qualifying
durch Fahrrad.
Und vor der Super Bowl, ja, wir machen jetzt Radsport. Und ich konnte nicht zurück zur Formel E. Es ging nicht. Ich könnte mich aufregen.
Zum Kurzen.
Ja, genau.
Aber vielleicht ein paar Worte zur Siegerehrung noch, weil die war ja dann offensichtlich nicht mehr zu sehen im Fernsehen.
Ich habe sie nicht
gesehen. Es gab tatsächlich wieder ein kleines Malheur mit den Hymnen. also ich weiß nicht, wie man es schaffen kann, es nie hinzukriegen mit diesen Hymnen. Da in Monaco haben sie ja dann erst die Pokale ausgegeben und dann die Hymnen gemacht.
Ja.
Und jetzt haben sie es wieder, dann haben sie irgendwie die Hymne von Buemi angespielt. Dann ist, glaube ich, dieser Katar-Fuzzi da, dieser von Qatar Airways, einfach da hingelaufen und hat einen Pokal übergeben an Jean-Paul Driot, also an die Teamverantwortlichen von Renault. Und das war's dann, aber dann ging die Hymne nochmal los. Also, das ist mir unbegreiflich, wie die das immer so verkacken können mit diesen Hymnen.
Ja, das ist, ich weiß auch nicht. Ist das dieser, der EJ sollte das mal übernehmen. Vielleicht kriegt er das dann besser hin.
So eine schöne 3 Wochen Berlin, Deutschland alles durchreguliert, Bürokratie, wir kriegen das hin.
Ja, da kann nichts schief gehen. Es kann vielleicht zu einer Verspätung kommen, aber nicht zu einem falschen Ergebnis. Das passiert.
Yes, we Hymne.
Jawohlsen. So, und dann? Ja,
aber war wieder ein Wahnsinnspodium-Zeremonie. Also so viele Leute vor der Tribüne. Ich weiß nicht, ob ihr habt die Bilder bestimmt gesehen. Echt geil. Also insgesamt ist die Podiumszeremonie in der Formel E wirklich das Maß aller Dinge, finde ich, im Motorsport.
Das stimmt, das ist schon eine gute Idee.
Wenn die jetzt noch das mit den Hymnen hinkriegen und diesen Katar-Fuzzi da an die Leine nehmen, dann ist alles gut.
Ja, wer braucht Hymnen?
Das sah auch von unten ganz cool aus. Ich habe das ja recht selten, dass man auch von unten das mal sieht und nicht nur, also von den Fans. Und ich habe auf Social Media einige Leute gehabt, die in Paris waren und da mal von unten Videos gemacht haben. Das sah richtig geil aus. Und ich habe da richtig Bock drauf, auch mal unten zu stehen eigentlich.
Ich würde lieber unten stehen.
Ich würde lieber Timo immer in der Nähe vom Alkohol zu finden. Alles wie immer.
Genau, oben wo der Sekt ist. Shampoos.
Lecker Champagner.
Lecker Champagner. Fesche Mehl und lecker Champagner. Nee, da gehen wir natürlich hin. Samstag und Sonntag. Irgendwann schaffen wir es schon genug nach vorne. Mal gucken.
Tja. So. Und jetzt, wie sieht's aus in der Meisterschaft?
Ja, in der Meisterschaft sieht's aus wie immer. Buemi vorne, dahinter die Grassi.
Aber sowas von vorne.
Sowas von vorne. 132 zu 89 Punkte. Und dann schon wieder weiter abgeschlagen mit 58 Kollege Nicolas Prost. Und dann kommen schon mit 47 und 40 Heidfeld und Rosenqvist mit den Mahindras. Und punktgleich mit Rosenqvist Jean-Éric Vergne.
Na, Vergne könnte, hätte er sich benommen, könnte er, sagen wir mal, 36, vielleicht 33 Punkte mehr haben in den letzten beiden Rennen, die er durch die Unfälle verloren hat.
Ja, das wäre dann P3. Jetzt
natürlich unverschuldet und dann wäre er ja, Platz 3 und auch nicht mehr weit weg von Di Grassi.
Mhm.
Dann stünde er bei ja so knapp 80 Punkten.
Ja, das müsste man dann als Manager mit dem Fahrer mal durchgehen, so nach dem Rennen. Weißt du, wenn du ein bisschen aufpasst und ein bisschen weiter denkst, dann könntest du auf die Meisterschaft gesehen auch weiter vorne landen. Nicht nur von Rennen zu Rennen, sondern einfach mal über die gesamte Meisterschaft denken. Aber das lernen die dann schon. Sie dürfen ansonsten mich ruhig weiterhin unterhalten. Ich bin da entspannt.
Lopez hat natürlich einen guten Sprung gemacht nach vorne, ist jetzt 9. Piquet sammelt weiter fleißig Punkte. Ja, und sonst Bird, großer Verlierer des Spieltages sozusagen. Mhm. Wieder jetzt nur ein Punkt in den letzten beiden Rennen. Da läuft es nicht so richtig bei ihm. Aber können wir vielleicht nochmal so richtig vom Leder lassen?
Ja, mach mal.
Na, gib Gas.
Ach nee, lieber nicht.
Was?
Ich habe vorhin so ein bisschen in mich reingeflucht. Oder was heißt, es kann mir ja egal sein. Aber Carroll ist einfach für mich richtig schlecht. Also, was der da verzapft im Jaguar, weil Evans ist ja jetzt schon wieder in die Punkte gefahren und holt wirklich das Maximum, glaube ich, raus aus dem Auto. Und Carroll ist einfach vollkommen off the pace und nicht nur im Rennen, sondern in allen Sessions. Natürlich hat er jetzt die Durchfahrtsstrafe gehabt im Rennen, aber trotzdem, der ist einfach ganz weit weg. Und wenn man da den Teamkollegen als Referenz nimmt, wie es eben nun mal so ist im Motorsport, dann erinnert mich das alles so ein bisschen an Martin Gua. Und wer weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jaguar den über die Saison hinaus, wenn der so weitermacht, noch weiter beschäftigen wird.
Meinst du das war der Quotenbrite?
Ja, er hat natürlich viel Erfahrung und das ist schon einige Jahre her, aber Carroll galt ja wirklich mal als super Megatalent, damals in der GP2 noch. Hat natürlich Vorschusslorbeeren. Ja, kann auch sein, ja.
Für Irland, Team
das ewig ist eine Serie, dass da überhaupt noch jemand überredet. A1 GP, also, nein. Ich habe erst gedacht, das ist ja eine coole Idee und dann habe ich es gesehen und dachte, was für eine Scheiße. Aber gut, naja.
Nee, der war ja lange Zeit schon im Rahmen der Formel E immer so unterwegs, war auch mal bei Mahindra als Ersatzfahrer und so weiter und so fort und kennt das Auto so ein bisschen. Also war schon irgendwo eine logische Wahl, auch als Brite, aber er performt meiner Meinung nach nicht so, wie er sollte.
Ja, der war auch schon bei Next EV und ja, wie gesagt, Mahindra, Virgin-Sitzanpassung gehabt, jetzt Jaguar.
Mhm. Oh. Ja, aber irgendwie, der junge Evans nimmt ihm das Brot von der Butter.
Nee, andersrum.
Ach ja.
Schön, nimmt ihm das Brot von der Butter. Ja, manchmal steckt der Teufel im Brunnen, im Detail.
Manchmal steckt der Teufel im Brunnen.
Ja, wir haben schon mal schlechten Sprüchen und ich habe da ein paar auf Lager. Das ist dann schon wieder die andere Seite vom Bier. Gut, weiter. Was ich ja gerne sehen würde in Berlin, was mir auch wieder sehr aufgefallen ist in Paris, ist dieses geile Roborace-Auto. Wenn das nicht in Berlin ist,
ja, gut, dass du noch dran denkst.
Dann gibt's Knüppelsuppe für die Jungs. Ich will das Ding da sehen und ich will, dass es fährt, sonst raste ich aus.
Auch fahren sehen, ja.
Ja, man hat ja relativ wenig mitgekriegt. Also es gab einige Tweets und auch ein paar so kurze Videos, wie das Auto quasi raus ist. Es gab, ich glaube, vor dem Qualifying war das, gab es so einen ersten Testlauf, also noch am Vormittag auf jeden Fall, wo es auf die Strecke geschickt wurde und dann quasi einfach Test irgendwie Shakedown-mäßig. Und dann gab es ja noch später dann wirklich den Demo-Run. Und ich weiß nicht, habt ihr irgendwo Videos gefunden oder sowas oder ein paar Daten dazu?
Nur kleine Hinweise darauf, dass das Ding gefahren ist und ein paar Teaser und Kram. Ich schätze mal, die werden wieder ein hübsches YouTube-Video zusammenschnipseln dafür.
Ja,
mit bisschen Musik und stimmungsmäßig und so. Aber bis jetzt habe ich nichts gesehen. Aber ich
hoffe
sehr, dass das Ding in Berlin einen Auftritt hat. Genauso wie die Übersoe von Renault. Die will ich da auch fahren sehen.
Ja, wirst du wahrscheinlich auch.
Selber fahren würde ich die auch.
Da ist tatsächlich was geplant.
Aha.
Von den Organisatoren in Berlin. Und zwar wollen die möglicherweise wirklich diese Zoe im E-Dams-Look gegen den Formel-E-Renner antreten lassen.
Oh.
Ob sich das dann wirklich so durchsetzt, werden wir sehen. Ist auch noch nicht so, ist auch nur so halboffiziell. Nein, es gibt noch kein offizielles Programm für Berlin.
Wieso auch? Es sind ja noch 3 Wochen. Also.
Ja.
Nee, das war jetzt eine Ironie off. Ja, aber das ist natürlich geil. Ich
habe schon Videos.
Okay. Ein Zoe mit 2 Formel-E-Automotoren gegen ein Formel-E-Auto. Das ist natürlich auch. Oh. Gut, ich kriege jetzt die Tage eine neue Fotokamera. Die kann dann auch Videos und ich mache dann geiles Footage für uns.
Ich mache die Fotos.
Du machst die Fotos. Ich auch.
Jawohl.
Alle Wenn es ein Fotos. Programm gibt, natürlich liest ihr das auf der weltbesten Formel-E-Seite, der Portalseite, die deutschsprachige zur Formel-E.
e-formel.de.
Das wollte ich mal nur so geschrieben haben. Dö, dö.
Dö, dö. Gut, dann haben wir eigentlich nur noch eine Sache, nach meinem Empfinden, auf die wir kurz noch einen Blick werfen könnten. Warte mal,
Nämlich?
Jetzt bin ich. Moment. Jetzt bin ich kurz verwirrt. Warum gibt es eigentlich den Live-E-Pod heute? Wir machen doch immer noch.
Und Rennen. Warum nicht morgen?
Ach, warum nicht morgen? Ja, Entschuldigung, das liegt an mir. Ich habe
so geil, so nach einer Stunde 15.
nach einer Stunde so.
Warum macht ihr eigentlich heute live?
Heute ist erst Sonntag, das fällt mir jetzt erst auf. Nee, das liegt an mir tatsächlich. Ich habe auch noch einen anderen Job, also einen, der mit dem ich Geld verdiene. Und den werde ich ausüben und ich muss Montag und Dienstag nach Frankfurt. Und dann kann ich weder am Montag noch am Dienstag könnten wir das machen. Also Tag nach hinten verschieben wir auch nichts. Und am Mittwoch wollten wir das nicht erst machen. Deswegen haben wir gesagt, machen wir lieber am Sonntag, damit ihr auch nicht so lange warten müsst. Ich finde das am Sonntag nicht schlechter als am Montag, ehrlich gesagt. Aber ich habe mit der Nachbereitung von E-Prix auch nicht so viel zu tun wie die anderen Jungs.
Ja, leider sehr kurzfristig gewesen. Aber wie, du hast, Tobi hier im Chat, du hast im FP1 Werbung gemacht? Wie hast du Werbung gemacht? Im offiziellen Livestream hast du getwittert an Jack Nichols oder was?
Möchte ich jetzt aber auch wissen.
Ja. Das klingt aber spannend.
Das kannst du jetzt mal erläutern.
So lange müssen wir jetzt noch draufbleiben, bis er die Antwort schreibt.
Ja, wir bleiben so lange drauf, wie ich Bock habe. Und in der Zwischenzeit werfen wir mal kurz.
Ah, im YouTube. Das war mein Gedanke. Aha. Bestimmt im YouTube-Chat.
Im YouTube-Chat. Ja, tut mir leid. Normalerweise ist das montags. Und manchmal kommt dann mein Kalender dazwischen. Also zum ersten Mal jetzt, ja. Und jemand mag Frankfurt, Hessen, Herzchen. Ja, schön.
Vielleicht schließen wir einfach, wo ich gerade Ricardo lese, vielleicht schließen wir einfach mit dem Tippspiel noch.
Ja, das versuche ich ja jetzt schon seit ein paar Minuten.
Ach, das versuchst
immer wieder hinzuleiten, aber immer kommt was anderes dazwischen.
Sorry, ich schweige jetzt.
Irgendjemand will immer was, ne? Ne, du kannst, wir machen das jetzt einfach, so. Tippspiel. Da hat nämlich der Ricardo jetzt die Tipps angefasst, wegen was nochmal? Ich bin jedenfalls irgendwie 2 Plätze jetzt zurückgefallen. Irgendwas war hier. Ich muss den Chat so weit hochscrollen, dass ich es nicht mal finde.
Ricardo war einfach nicht da. Der hat sich sogar vom WhatsApp-Chat abgemeldet, damit er nicht gespoilert wird von den Nachrichten, hat sich kurz vor dem Rennen
die Monaco 50-Minuten-Highlights angeschaut, sich dann wieder angemeldet und dann das Rennen in Paris geschaut und dann Kicktipp aktualisiert. Das, werte Freunde, das ist mal Engagement.
Das ist Commitment.
Guck mal
an. Dafür bitte eine kleine Runde Applaus für Ricardo.
Es gibt Applaus. Und Ricardo, ja, ist auch Salt on you, oder? Oder Salt on you, oder?
Salz auf dich.
Salz auf dich. Der gute Salz auf dich.
Ich sag mal, Salz auf dich hier. Führt die Tabelle an mit 1-1 2 Punkten. Vor Tobi wäre mit 1-1 0 Punkten. Es kommt ein bisschen vor, als wären da Notrufnummern mit dem Spiel. Das klingt aber nur so. Und ja, ich bin irgendwie auf 9, jetzt. Aber vorhin hatte ich das Gefühl, wäre ich weiter vorne gewesen. Kann das sein?
Nee.
Das heißt, es hat, so das 9. wurde doch jetzt hier.
Ist doch auf 7 oder ist das nicht mehr aktuell?
Ja, mach mal Refresh. Ich bin nämlich jetzt auf 9. Da hat nämlich der Ricardo das nochmal angepasst. Wegen, ich habe es auch vorhin während der Sendung kurz gelesen, dass er auf irgendeinem, wegen irgendwas das nochmal anpassen musste. Und jetzt habe ich hier voll abgekackt, bin nur noch 9. und der Timo ist jetzt 6. und der Tobi tippt ist immerhin noch 4. Ach ja, er hat die 5-Sekunden-Strafen noch eingeführt, gefügt.
Ah.
Ja, ich habe einen Boden verloren dieses Wochenende, ne? Nur 23 Punkte gemacht. Ja, da aber ich habe keine Ahnung, wie der Tobi W. einfach 41 daraus gehauen hat. Boah, was hast du gemacht?
Na, kannst du mal anklicken, dann kannst du mal gucken. 41.
Kann man das sehen dann?
Ah, nee, da kann man nur sehen, Frankreich 41. Nee. Ja, super, toll. Da habe ich jetzt nicht viel gewonnen.
Oh.
Ja. Ja, jedenfalls hat er die Strafen für Vereins und den E-Guti eingefügt. Und jetzt bin ich leider nicht mehr 7, sondern nur noch 9. Aber Timo dafür immer noch auf 6.
Ja, ein bisschen kuschelig mit dir, Timo.
Ja, ach, das mögen wir doch.
Okay.
Hashtag FI Family.
Hier, guck mal. Der Tobi hat gerade die Übersicht für den Spieltag, sage ich mal, eigentlich ist ja ein Renntag,
da.
Hier reingetippert und da kann man dann sehen,
Bohemi, was er hier getippt hat. Fern, Heidfeld, Rosi, Prost, Prost, die Krassi, Pique und Turvey.
Na, und damit hat der Mann 7 Plätze gut gemacht heute und ich habe 3 gut gemacht und der Tipper Tobi hat einen verloren und der Timo hat 4 verloren und das sollte uns über 2 Plätze gut gemacht gesetzt. Und holt sich damit halt die
Nummer. Ich sollte nicht mehr auf Wern setzen irgendwie.
Und der Pogo Preuße hört auch nicht auf abzusetzen, ne?
Ja, also, das ist halt Fandom.
So lange, bis es funktioniert.
Bis es funktioniert, irgendwann rentiert sich das, kurz vor Saisonende vielleicht.
Hoffen wir es. Ich würde gerne mal einen deutschen Formel-E-Sieger haben.
Ja, das wäre schon auch
Zeit.
Gut. In 3 Wochen sind 2
Möglichkeiten. Pass mal auf.
Da kann er das machen.
Abtolt das in Berlin.
Sagst du jetzt?
Beide Rennen,
beide?
Oder?
Beide, natürlich.
Beide, Logo.
Das ganze
hat doch im Interview mit Erich erzählt, dass er das eigentlich blöd findet, so Doubleheader, weil es dann quasi 2 Sieger gibt und es gibt jetzt nicht den einen, der das Wochenende gewonnen hat und so.
Ja, dann muss er einfach deswegen beide gewinnen.
Gewinnt er
gewinnen.
Einfach beide.
Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, es wäre schon cool. Das wäre schon wirklich toll. Im Chat teilen sich die Meinung, da rattert es gerade richtig hier, so ja. In Berlin holt er sich den Sieg. Nein, niemals. Oh, glaube ich auch. Nee, Deutschland bleibt sieglos diese Saison, bla bla und so weiter. Na, gucken wir mal, was am Ende dabei rumkommt. Also ich würde es ihm wünschen und würde mich freuen. Für uns alle würde ich mich freuen.
So.
Für
uns alle. Und dann auch ohne Stallorder.
Ja, Stallorder. Das gibt es nur in der Formel 1 und in der DTM und hier weitere Rennserien einfügen, aber nicht in der Formel E.
Nee, noch nie, vor allem nicht in Berlin.
Hat es noch nie gegeben.
Vor allem noch nie bei Abt in Berlin.
Davon weiß ich nichts. Das hat es nicht gegeben.
Und das entscheidet
dann auch nicht die
Meisterschaft.
So. Gut. Also, ich klicke hier nochmal ins Evernote. Ich habe alles gesagt. Hat noch jemand irgendetwas beizutragen, sinnstiftend oder gewinnbringend?
Nö.
Na dann. Das
hatte ich noch nie. Das solltest du nach 30 Sekunden. Hatte ich noch nie.
Oh, pass auf.
Ah,
da fällt mir was ein.
Der Woche.
Ja, genau, da fällt mir was ein. Du hast jetzt kurz Zeit, während ich den Jingle einspiele. Ich spiele den Jingle ein. Ich weiß nicht, wer ihn hört.
Der Formel E Fakt der Woche.
Ich leg los. Und zwar gibt es eine Regel, dass es hinter dem Podium mindestens 50 cm Platz geben muss. Warum, fragt sich jetzt der geneigte Leser und Hörer. hoppala, sorry. Und zwar steht im Reglement, dass einmal die Flaggen im Olympic Games Style Flat Flags
da benutzt werden müssen. Und dass da die Herren der Schöpfung und die Frauen der Schöpfung, die Damen der Schöpfung dahinter stehen müssen und die Fahnen dann hochziehen. Die brauchen mindestens 50 Zentimeter, laut Reglement, Platz. Oder man macht es halt digital. Ja.
Wow. Das ist ja mein.
Eigentlich machen sie es ja auch digital.
Naja, aber gut, aber es ist nicht. Also schön, dass sie an alles denken, ist doch toll.
Die hatten so eine ganz kitschige Animation dieses Mal, wie die Flaggen dann entstanden sind. Also es war eine riesige Leinwand ja über den drei Podiumsteilnehmern. Und da ist dann so eine richtig schöne, wie irgendwie so Word Art vor 15 Jahren oder so. Das sah richtig kacke aus. Und daraus sind dann diese Fahnen entstanden. Und,
stimmt, mit Qatar naja, Airways vorher noch, ne?
Ja,
ich hab's nicht gesehen.
Qatar Airways darüber geflogen.
Ach so. Guck mal, das wäre doch was gewesen. Die hätten einfach mit drei Boeing 737s die Fahnen der Sieger in den Himmel malen können. Das sieht bei Bohemi bestimmt cool aus.
Ja.
So nach Schweiz, ne?
Ja, das hat schon was. Kann man mal machen. Also ist dann halt scheiße, aber kann man machen.
Das ist halt geil am amerikanischen Motorsport. Ich bin dafür, dass wir uns halt einfach ein paar, weiß ich nicht, Luftjäger, hier so ein paar Tornados wieder borgen und dann über die Strecke in Tempelhof schön die deutsche Flagge streichen und
Eurofighter-Staffel.
Ja.
Gute Idee. Wen muss man denn da anrufen? Weiß nicht. Ich rufe einfach die an, die ich immer anrufe.
Und landen können sie dann, naja.
Na, ist doch ein Flughafen, das kann doch nicht so schwer
sein. Ist ja gut Platz da, ne?
Ja, ich denke schon.
Wir haben es ja.
Wir haben es ja
so,
und wir
Freunde,
können es. Ich würde sagen,
jetzt ist aber,
genau,
jetzt ist aber
und so.
Jetzt ist aber
Feierabend, Freunde. Ich habe jetzt eigentlich nur noch das Auto für euch und dann sagen wir danach nochmal Tschüss. Und für alle, die hier nicht in der Live-Sendung waren, sagen wir an dieser Stelle Tschüss. Und warte mal kurz, bevor wir Tschüss sagen, muss ich jetzt doch nochmal kurz auf den Chat eingehen. Da schreibt nämlich, schreibt hier der Kollege, Frage zum Schluss, wann und wo
gibt es
die E-Formel-Bierrunde in Berlin und gibt es gar keinen E-Pod bis dahin? Oder, ja, bitte um Infos. Ja, wie also, machen wir das denn eigentlich? Erzähl doch.
Es ist so, wir tun uns mit der Deutschland-Fanpage zusammen. Also da ist ein Kollege, der das mitmacht. Der ist auch in Hamburg hier. Mit dem treffe ich mich jetzt mal entweder die kommende Woche oder die danach auf ein Bierchen abends. Und dann besprechen wir das mal so ein bisschen. Und Tobi ist auch mit in der Planung drin, dass wir mal überlegen, wie wir das genau angehen. Und dann halt auch über beide Kanäle quasi vermarkten so ein bisschen, und da wird es dann auf jeden Fall auch was zu lesen geben, also wahrscheinlich in der Kurzmeldung, dass wir da alle Infos reinschreiben, wo es ist, wann es ist. Also der Plan ist wieder, wie in den letzten Jahren, das Freitagabend zu machen, in eine Lokalität zu gehen, dort zu essen, zu trinken, zu fachsimpeln. Und
deswegen muss ich freitags kommen, alles klar.
Deswegen musst du freitags schon da sein, damit du deine Milch bestellen kannst.
Ja, gute Idee.
Nee, er wollte einen Spezi haben, Mann.
Ach so.
Diese Timo,
ja, ja. Ja, und
von einer Woche auf der andere alles vergessen.
Ja. Und ich war noch nicht mal da.
Ein Hirn gemacht. Wie ein Sieb.
Aber Timo,
ja,
war
aber
noch nicht fertig.
Das ist einfach so der aktuelle Stand. Genaue Infos gibt es noch nicht, aber die folgen dann schriftlich. Wahrscheinlich irgendwie in ein bis zwei, okay, wahrscheinlich in einer Woche im besten Fall. So lange ist ja nicht mehr hin. Mhm. Und E-Pod, ja, da gibt es bis dahin schon noch. Nur nicht E-Pod live.
Genau, gibt's natürlich jedes Wochenende, nur eben nicht live bis dahin, weil live nur nach E-Pries.
Oder muss ich an dieser Stelle schon gleich ankündigen, dass ich nächsten Sonntag nicht da bin?
Oh nein!
Alter. Na Tobi, das wird wieder richtig albern, wenn wir zwei das alleine machen.
Oh scheiße, ey, oh, ihr tut
mir so leid. Ich freue mich drauf.
Ja, Timo freut sich drauf, der findet das immer ganz unterhaltsam, wenn er einfach nur zuhören muss, statt selber irgendwas beizusteuern. Na, ich glaube,
das kann ich wieder im Flieger hören.
War schon mal ganz,
das ist immer geil.
Weil das war gerade
im Flug auch so, als ich dann irgendwie nach Hause flog und dann euch beiden auf dem Ohr hatte, irgendwie da eine halbe Stunde. Ich habe die ganze Zeit irgendwie immer nur gekichert und meine Freundin dann neben mir irgendwie, was hörst du denn da?
Ja. Ich will auch lachen, und als sie zugehört hat, war es gar nicht witzig. Ja, das geht mir auch immer so, wenn ich meiner Frau sage, hör doch mal hier über Formel E, und dann so, nein, das ist nicht gut für mich. Naja, okay.
So, bezüglich jetzt? Formel E Bierrunde, weil wir das jetzt schon so groß angekündigt haben, was ich gar nicht vorhatte. Wer jetzt hier im Chat live dabei ist, der darf gerne seine E-Mail-Adresse, falls es nichts ausmacht, reinschicken. Und wer es im Nachhinein hört, kann uns auch über WhatsApp seine E-Mail-Adresse schicken oder Interesse bekunden. Na, am besten E-Mail schicken, Interesse bekunden, und dann wird das organisiert. Hier habt ihr das gehört.
Und sonst werdet ihr es nirgends mehr hören. Exklusiv.
Sonst nirgendwo. Sonst ja, Tobi, deine habe ich noch.
Sehr gut. Dann haben wir jetzt alles geklärt. Ich klicke jetzt hier auf Outro und dann warten wir, bis vorbei ist und sagen nochmal Tschüss. An alle, die nicht live dabei sind, an dieser Stelle, schönes Restwochenende und wir hören uns nächstes Mal wieder am, Tobi, Sonntag ganz normal, ne?
Am Sonntag, alles wie immer.
Alles wie immer. Ist
da. Oh.
Ganz normal, nicht live.
Zum Sonntag. Großen Formel-E-Kasperle-Theater.
Ja, versprich nicht zu viel.
Geil.
Vielleicht haben wir super schlechte Laune und es wird überhaupt nicht lustig. Weiß man nicht. Kann alles passieren. Gut,
glaube
Freunde.
Ich nicht.
Dann wünschen wir einen schönen Abend. Bis dahin. Servus und ciao.
Tschüss. Ciao.